Es geht nicht um weniger als um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen, die Frage, wie der Umbau der Industriegesellschaft eigentlich aussehen soll. Fundamental mit wachstumshemmenden und eigentumskritischen Impulsen oder eben marktkonform, systemaffin mit allen Rücksichten auf die Kapitalinteressen oder so ein bisschen dazwischen, moderat abgefedert, also ja, so dass es nicht wehtut. Das ist die Frage, wie die Gesellschaft aussehen soll und die dazugehörige Parteienlandschaft, denn das ja die, die uns in der parlamentarischen Demokratie tatsächlich regieren, für uns Entscheidungen treffen. Ja, und wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Wie sieht das zukünftig aus? Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, das frage ich eine Frau, die sich nicht nur mit dem Parteiensystem beschäftigt, sondern auch mit vielen anderen Dingen. Sie ist eine vielfach bewegte und freie Autorin. Die Rede ist von Ulrike Baureitl. Hallo Frau Baureitl.
Hallo Herr Rose, grüße Sie.
Ja, wie wird es denn nun werden mit der Parteienlandschaft? Die ist ja jetzt ordentlich aufgewirbelt in den 70ern, 80ern, 90ern, da schien alles klar zu sein. Jetzt ist alles offen, oder?
Ja, es ist alles offen. Und wenn Sie mich vor 2 Wochen gefragt hätten, also noch vor Ausbruch der Corona-Geschichte, dann hätte ich Ihnen gesagt, ich könnte Ihnen vielleicht auch noch ein paar verlässlichere Prognosen geben. Inzwischen finde ich das alles so schwierig durch, wie gesagt, Corona, jetzt auch wieder die aufkommende Flüchtlingsbewegung zwischen der Türkei und Griechenland. Es wird also alles, es ist nicht nur parteipolitisch aufgemischt, sondern die Welt ist einfach sehr aufgemischt, weshalb eben Prognosen sehr schwierig sind. Aber so wie sich die Lage im Moment darstellt, ist es ja so, dass die Union sucht einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Kanzlerkandidaten, wobei man dazu sagen muss, dass es dabei nur um Männer geht, was eigentlich nicht mehr in die Welt des 21. Jahrhunderts passt, aber das ist eine andere Frage. Und wir haben ja die Situation im Moment, dass das Unionsfeld unübersichtlich geworden ist durch die Intervention von Röttgen als Verfahrensgeber, der nun auch kandidiert. Also was da rauskommt, würde ich im Moment nicht so genau zu prognostizieren wagen. Aber man kann zumindest sagen, wenn man sich die neueren Umfragen anschaut, ist es ja so, dass es verschiedene neue mögliche Konstellationen gäbe, wenn jetzt morgen Bundestagswahl wäre. Mhm. Die Grünen und die Union kämen zusammen auf eine knappe Mehrheit, also jedenfalls nach den allerletzten Umfragen, wobei die Union immer noch knapp vor den Grünen wäre, also den Kanzler stellen würde, das wäre eine Koalition. Und es gäbe aber auch die mögliche Option zwischen einer Option jenseits von Union und AfD, nämlich die Grünen zusammen mit der SPD und der Linkspartei. Das wäre sozusagen würde auch am Horizont aufscheinen. Mhm. Ja. So sieht die Lage im Moment aus.
Das ist jetzt irgendwie klar parteipolitisch, aber mal von der Richtung her, Sie schreiben ja in Ihrem aktuellen Artikel im Freitag tatsächlich diese 3 Möglichkeiten, also systemaffin mit allen Rücksichten auf Kapitalinteressen, wie wir seit der Zeit erleben, moderat sozial abgefedert, also so ein versuchter, sanfter Kapitalismus und dann fundamental mit wachstumshemmenden und eigentumskritischen Impulsen. Sie sagen, also die letzte Möglichkeit, also tatsächlich die Systemfrage zu stellen, scheint ja mit der SPD nicht mehr möglich zu sein, weil sie der alten Industrie nachträumt. Und die Grünen, die stellen schon lange nicht mehr die Eigentumsfrage. Die Linken stellen sie, aber auch halbherzig. Im Grunde wollen alle, dass es so weitergeht wie bisher, nur mit Abstufung?
Nein, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also weiter wie bisher ist, glaube ich, bei sehr vielen Parteien oder bei einigen Parteien klar, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Also ich denke, das betrifft die Grünen und das betrifft auch die Linkspartei. Das kann man für beide Parteien sicher sagen. Was klar ist, und das geht ja auch jetzt inzwischen bis in die SPD und die Union rein, obwohl es da auch Beharrungskräfte gibt. Es ist, glaube ich, klar, dass wir einen ökologischen Umbau der Industriegesellschaft brauchen. Ich glaube, das steht für alle klar. Und es ist auch für alle klar, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt einen großen Einfluss oder die Arbeitswelt insgesamt sehr transformiert. Also da besteht, glaube ich, Einigkeit darüber. Die Frage ist einfach, wie man diesen Prozess organisiert und was am Ende rauskommen soll. Sie sagen, wenn wir über Eigentum reden oder über die Eigentumsfrage, muss man ja immer fragen, wie man das ansetzt. Also so in einem strengen marxistischen Sinn, wo es dann tatsächlich um die Veränderung von Produktionsverhältnissen, also Eigentum an Produktionsmitteln und so weiter geht. Oder ob es eher so eine Frage ist, dass man den Markt sozusagen bestehen lässt, also eigentlich das, was ja immer früher auch in den zugrunde gegangenen sozialistischen Gesellschaften immer die Frage auch war, die Gretchenfrage, wie man es mit dem Markt hält, also ob man den Markt bestehen lässt, also eine marktkonforme Gesellschaft macht, aber mit anderen abgemilderten eigentumsrechtlichen Verhältnissen, das wäre die Frage.
Abgemilderte eigentumsrechtliche Verhältnisse, da geht es ums Privateigentum, um das Eigentum an Produktionsmitteln, um Vergesellschaftung auch wieder, also wenn man sich jetzt, Sie haben das Coronavirus angesprochen, wenn ich mir das Gesundheitswesen anschaue, die medizinische Versorgung der Menschen, wenn das dem Markt überlassen wird, wenn es da um Kostenoptimierung und im schlimmsten Falle um Gewinnoptimierung geht, dann ist ja die Katastrophe vorprogrammiert. Sie schreiben ja auch Deutschland in Ihrem aktuellen Artikel, dass Deutschland auf den Coronavirus eben nicht vorbereitet ist. Hat das was mit der Privatisierung zu tun und mit den Verhältnissen, die sozusagen am Gesundheitsmarkt herrschen?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also ich glaube, wo man ganz klar sagen muss, wo sich die Eigentumsverhältnisse ändern müssen, sind alle Dinge, die Daseinsvorsorge betreffen. Und das geht bis in den Bereich rein des Wohnens, wo es ja im Moment gerade auch eigentumsrechtliche große Auseinandersetzungen gibt, hier mit Deutsche Wohnen, man die auch enteignet, also diese ganze Enteignungsdiskussion. Also alles, was mit Daseinsvorsorge hat, Gesundheitsversorgung, Strom, Wasser, Gas, alle diese Dinge, Wohnen und so weiter, das ist völlig klar. Das muss entweder wieder entprivatisiert werden, soweit es privatisiert worden ist, und es muss entweder in zivilgesellschaftlicher oder aber in staatlicher Obhut oder in irgendeiner Zwischenform, da gibt es bestimmt verschiedene Möglichkeiten, kommen. Da muss man, glaube ich, überhaupt nicht drüber diskutieren.
Das heißt, die Eigentumsfrage steht eigentlich über allem, wenn es um die Frage geht, wie wir in Zukunft leben wollen?
In diesen Bereichen auf jeden Fall, weil die Daseinsvorsorge einfach eine grundlegende Angelegenheit ist. Und das werden wir jetzt gerade mit Corona, und das wird auch die Entscheidung für Jens Spahn sein und sein Schicksal, sein politisches, wie er damit umgeht. Also da ist es ganz klar, er hat ja selbst jetzt schon drüber nachgedacht, ob er jetzt die Schutzkleidung für das medizinische Personal beschlagnahmt. Das ist eine Form der Enteignung und unter sehr dramatischem Vorzeichen. Und wie gesagt, ich habe jetzt nochmal auf das Eigentum an Grund und Boden und Immobilien hingewiesen. Das ist auch so eine Frage, wo sich das sicher in den nächsten Jahren entscheiden wird. Weil wir werden einfach in eine Situation kommen, wo die Menschen hier in den großen Städten, ich wohne in Berlin, ich erlebe das jeden Tag, und in den großen Städten einfach nicht mehr leben werden können. Und ich denke, im Unterschied zu früher werden sie sich das auch auf Dauer nicht gefallen lassen. Und das merkt man ja jetzt schon, diese Mietdeckelbewegung und so weiter, die kommt ja nicht von irgendwo her, die kommt ja von unten her, wird ja von unten forciert. Und da können wir uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch auf einiges freuen. Jedenfalls freue mich darauf. Auf solche Bewegungen, weil ich die auch sehr, sehr wichtig finde.
Ein weiteres Grundsatzproblem sind ja die Fluchtbewegungen. Sie haben es angesprochen, die Fluchtbewegungen, die aktuell jetzt wieder laufen, da wird ja wieder deutlich, dass wir die Gewinnler, die Profiteure, die Erben von Kolonialismus sind, von nicht nur von Kolonialismus, von Eroberung, von Unterdrückung. Und jetzt wollen die kolonialisiert worden sind, die wollen jetzt zu uns und unser Wohlstandsmodell. Das ist doch jetzt eine bittere Wahrheit, die am Ende nur mit Abschottung zu lösen ist, oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Es gibt mit Sicherheit andere Möglichkeiten, und ich hoffe, es endet nicht mit Abschottung, weil ich glaube, die Abschottung ist auch gar keine Option für uns. Wir sind ja in einer globalisierten Welt und wir werden uns gar nicht abschotten können. Das sieht man ja jetzt auch. Also Erdogan macht die Grenzen auf, und sie werden kommen, ob wir es wollen oder nicht. Das heißt, wir müssen ein vernünftiges Reglement finden, wie wir damit umgehen. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen den Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, und den Industrieländern, also uns. Ich denke, es ist klar, dass die Länder, die weniger entwickelt sind, die sozusagen einen großen Nachholbedarf haben, dass es ganz klar ist, dass die auch von dem Kuchen was abhaben wollen. Und man kann ihnen das auch nicht verübeln, dass sie versuchen, sich an diesem Wohlstandsmodell in irgendeiner Form zu orientieren, erreichen. In dieser Form werden sie sowieso nicht, denn das wird die Welt nicht insgesamt nicht mitmachen im Sinne von, also nicht ökologisch nicht mitmachen. Es geht um uns hier. Also wir werden unser Wohlstandsmodell, unser immer ausgeweiteteres Wohlstandsmodell überprüfen müssen. Und ist es natürlich so, dass es Schichten oder ich sag mal Klassen gibt, die hier natürlich auch nicht besonders gut alimentiert sind. Und es gibt jene, die sehr gut alimentiert sind und sehr gut durch die Welt kommen. Und ich denke, genau bei diesen Schichten wird man ansetzen müssen. Ich denke, es wird in den nächsten Jahren eine große Verteilungsdiskussion geben. Also da wird es gar keinen Weg dran vorbeigeben. Und es gibt natürlich auch die Frage, ich meine, das hat jetzt Fridays for Future und viele andere Bewegungen deutlich gemacht, das ist ja alles auch gar nicht neu. Wir müssen anders leben und wir müssen anders sozusagen mit der Natur umgehen, wenn wir überhaupt überleben wollen. So einfach ist es.
Ja, so einfach. Das Einfache, was so schwer zu machen ist, unser Wohlstandsmodell steht auf dem Prüfstand. Da denkt man immer, ach, ich muss verzichten, ich muss was weg. Das ist ja eine große, große Frage. Zurück zur Tagespolitik und zu den Menschen, die uns möglicherweise vertreten, die Politik machen. In dem Fall jetzt Jens Spahn. Sie haben ihn angesprochen, er ist der Gesundheitsminister und noch für andere Bereiche zuständig und auch für Arbeit. Sie haben 2017 mal ein Interview mit ihm geführt und mit ihm gesprochen. Da haben Sie geschrieben, schönes Bild, gucke ich mir immer wieder gerne an. Außen Regenbogen, innen Stahl. Helm, neue deutsche Härte. Jens Spahn ist hartnäckig, hip, homosexuell. Er steht für eine neue CDU, die wieder konservativer werden soll. Wie geht das? Das war 2017. Jetzt ist er tatsächlich im Spiel als Doppelspitze oder Stellvertreter. Wie ist das zu verstehen? Wird es eine neue CDU geben, die konservativer wird und trotzdem, also das ist ein komisches Bild, außen Regenbogen, innen Stahlhelm. Ziemlich martialisch.
Ja, also ich denke, also mal so rum gesagt, Laschet hat, glaube ich, einen sehr geschickten Zug gemacht, indem er Spahn ein bisschen aus der vordersten Front genommen hat. Das hat er ja, er ist ja jetzt selber nicht mehr als Vorsitzender direkt nicht mehr zur Verfügung. Und ich glaube, das hat genau damit zu tun. Also Laschet als der Konziliante, Spahn als derjenige, der so beides verkörpert. Und es ist wirklich so, ich habe ihn schon öfters getroffen, schon öfters mit ihm geredet. Es ist tatsächlich so, dass er was sehr Konservatives, er hat einfach ein konservatives Profil von seinem Herkommen her, das muss man auch so sagen. Er liebäugelt aber eben auch mit durchaus grünen Positionen, muss man auch sagen. Mhm. Und mit Positionen, also er ist ein Mensch, der durchaus, bei dem man sich durchaus vorstellen kann, ich würde mal sagen, nach außen Stahlhelm und nach innen das Hippe. Das ist, glaube ich, so. Also ist es gesellschaftspolitisch, hat er schon so ein paar hippe Partien oder Seiten, kann aber durchaus auch sehr konservativ sein. Er verkörpert so etwas, was die CDU im Moment zerreißt, wo sie nicht zusammenkommt. Deswegen ist er auch als schwuler Vorsitzender in der CDU im Moment undenkbar. Das geht einfach nicht, das funktioniert nicht. Aber so als in der zweiten Reihe, wenn er da in der zweiten Reihe steht, da könnte er durchaus, wäre er für die CDU, glaube ich, durchaus funktional. Er diese Corona, das Corona-Desaster jetzt übersteht, das weiß man nicht, ne? Also da kann man, glaube ich, im Moment.
Sie sagen Desaster. Also haben wir wirklich schon ein Desaster?
Also ich glaube schon, dass etwas auf uns zukommt, was wir in dieser Form so noch nicht hatten, weil SARS, das habe ich selber noch journalistisch begleitet, war in Deutschland in dieser Form nicht so virulent. Und ich glaube, Corona wird uns mehr beuteln als SARS. Und ich kann mich sogar noch an die, weil jetzt immer gesagt wird, niemand würde sich erinnern an die Situation in den 60er, in den 1968er bei der letzten großen Grippepandemie. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß, dass Schulen damals geschlossen worden sind. Also ich war damals Kind Und ich weiß, dass Schulen geschlossen worden sind und die Erwachsenen auch viel Angst hatten. Also man kann sich das schon vorstellen. Der Unterschied ist, dass in den 60er Jahren das Gesundheitssystem in Deutschland völlig anders aufgestellt war. Da gab es in jeder kleinen Stadt ein Krankenhaus. Die sind jetzt inzwischen alle geschlossen, also völlig anders organisiert. Heute ist es ja einfach so, dass das alles auf Kante genäht ist. Jedes Intensivbett ist im Prinzip belegt oder fast belegt und muss belegt sein, einfach aus Kostengründen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, also ich will wirklich keine Panik an die Wand malen, überhaupt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig wird.
Da sind wir wieder bei Kostenoptimierung und Gewinnoptimierung und Privatisierung und am Ende wieder bei der Eigentumsfrage. Frau Baugertl, am Schluss noch, gucken Sie positiv und fröhlich in die Zukunft, weil Sie haben ja von Berlin beschrieben, dass Sie sich auf diese Auseinandersetzung und auf den Kampf vielleicht auch freuen. Hat das auch was Positives, was Fröhliches für Sie, oder sehen Sie eher mit Sorge in die Zukunft?
Also von meinem Beruf her und von meiner Grundhaltung her bin ich eher eine Skeptikerin. Ich war aber auch sehr viele Jahre Stiftungsrätin in der Bewegungsstiftung, und da habe ich immer wieder festgestellt, wie viele, vor allem auch junge Menschen es gibt, die etwas verändern wollen, die an allen möglichen Themen sitzen, die überall versuchen, Menschen zu mobilisieren. Und ich fand es damals wirklich so gewinnbringend, auch für mich einfach zu sehen, es bewegt sich was, auch wenn man das nicht an jeder einzelnen Stelle sieht, dass ich gerade in Bezug auf die jüngere Generation da auch durchaus zuversichtlich bin. Ich möchte vielleicht noch eins sagen, weil wir es von der Eigentumsfrage haben, vielleicht noch mal so einen Eindruck, den ich gerade neulich machen durfte. Ich war auf einer Veranstaltung auf dem Erzählsalon hier in Berlin von Katrin Rohnstock, und da haben sich ehemalige Kombinatsdirektoren, also inzwischen schon relativ alt, mit so jungen Transformationsforschern getroffen, um sozusagen, die Transformationsforscher hatten und Forscherinnen hatten einfach das Bedürfnis, mit denen sich zu unterhalten und zu fragen, was man aus diesen Erfahrungen, aus dieser untergegangenen DDR und auch anderen Staaten, was man da lernen kann. Und das war wirklich eine außerordentlich produktive Diskussion, die natürlich jetzt noch keine Ergebnisse gebracht hat, aber ich fand es einfach überhaupt diese generationsübergreifende Diskurs, der da langsam vielleicht sich in Gang setzt, den man ja auch in Friday for Future teilweise sehen kann, den ich in der Stiftung gesehen habe, da habe ich schon eine große Hoffnung drauf, ja.
Und mit diesen hoffnungsvollen Worten enden wir. Ich bedanke mich bei der vielfach bewegten und freien Autorin Ulrike Baureitl. Danke und Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
Vielen Dank Ihnen auch.
Tschüss.